Heute Morgen werden wir zwei Personen begegnen, von denen uns die Bibel im Alten Testament, das ist der erste Teil der Bibel, der sich mit der Schöpfung und dann mit der Geschichte, die Gott mit der Welt und im Besonderen mit seinem Volk Israel hatte, berichtet. Wir werden so ein bisschen eintauchen in zwei Biografien und ein ganz kleines bisschen zwischendurch immer vielleicht selber so Biografiearbeit an uns ein bisschen machen. Es wird gehen um zwei Männer, deren Leben einige Gemeinsamkeiten aufweist. Zum Beispiel beide waren Könige in Israel eine Zeit. Beide haben den lebendigen Gott gekannt und in einer Beziehung zum lebendigen Gott gelebt. Und anderes im Leben dieser beiden Männer war sehr unterschiedlich. Sie hatten zum Beispiel ganz unterschiedliche Ausgangsbedingungen, ganz unterschiedliche Startbedingungen für ihr Leben. Wir werden das gleich noch ein bisschen anschauen. Und für ihr Lebenswerk. Und am Ende ihres Lebens wird ein sehr unterschiedliches Urteil über ihr Leben gesprochen, so als Fazit, was unterm Strich übrig bleibt und zählt. Der erste dieser beiden Männer ist Salomo. Salomo, das war ein Mann mit einer großen, großen Weisheit in seinem Leben. Die ist ja sprichwörtlich geworden. Ne? Man spricht ja heute noch davon, dass jemand ein salomonisches Urteil fällt, wenn er in einer besonders schwierigen oder komplizierten Situation einfach eine weise, gute Entscheidung trifft. Spricht man von dem salomonischen Urteil. Dieser Mann mit dieser großen, großen Weisheit hatte aber auch eine mindestens genauso große Torheit in seinem Leben. Das werden wir auch gleich noch sehen. Salomo war der Sohn von David. Und als junger Mann hatte er wirklich denkbar günstige Voraussetzungen für sein Leben und vor allem für seine Aufgabe als König. Warum? Er hat ein stabiles, ein gefestigtes Königreich von seinem Vater David übernommen. Und sein Vater, der hatte sozusagen, ich nenne es mal, die Drecksarbeit schon erledigt. Der hat Kriege geführt. Der wird mal ein Mann der Kriege genannt, David. Das hat David alles gemacht und Salomo, sein Sohn, hat ein großes, festes Reich übernommen. Er hat beste Erziehung und beste Bildung am Königshof genossen. Er hat in Sicherheit gelebt, er hat in Wohlstand gelebt, in Reichtum gelebt. Er konnte sich quasi, würden wir heute sagen, in ein gemachtes Nest setzen. Richtig gute Startbedingungen. Und das ist jetzt so das Äußerliche. Aber auch innerlich hatte er beste Voraussetzungen für ein Leben, das wirklich Gott alle Ehre macht. Für ein Leben, über das Gott stolz und froh gewesen wäre. Ich nur schlaglichtartig, 1. Chronik 28, Vers 6 bis 9. Dort hat Gott dem Salomo eine Zusage gegeben, dass er ihm Vater sein will. Was ist das für eine Ausgangsbedingung? Und nach seiner Geburt heißt es von Salomo, 2. Samuel 12, Vers 24 steht es, ich erwähne die Bibelstellen mit dabei, heißt es von Salomo, und der Herr, also Gott, liebte ihn und er sandte den Propheten Nathan hin und der gab ihm den Namen, hier bekommt er noch so einen Zusatznamen, den Namen Jedidja, das heißt, übersetzt der Liebling Jahwes, der Liebling Gottes. Bekommt er als zweiten Namen. Und dann noch was, was einfach super Voraussetzungen waren. In 1. Könige 3 kann man das nachlesen. Salomo durfte Gott gegenüber einen Wunsch äußern. Das ist ja wie im Märchen, nur noch besser, weil da einer ist, der den Wunsch wirklich erfüllen kann. Also er durfte Gott gegenüber einen Wunsch äußern und ich sag mal, angesichts der gigantischen Aufgabe, der er als junger Mann gegenüberstand, nämlich König für dieses Reich zu sein, hat er sich ein hörendes Herz gewünscht. Das war sein Wunsch. Also die innere Fähigkeit, Gott zu hören, von Gott Weisung und damit Weisheit zu bekommen, das war sein Wunsch. Und Gott hat das gefallen. Gott hat sich gefreut drüber und er hat das als eine reife Bitte empfunden und er hat sie ihm gewährt, er hat ihm das geschenkt. Deswegen diese unvergleichliche Weisheit, die er hatte, und er hat ihm quasi als Zugabe all die Dinge geschenkt, woran andere vielleicht zuallererst gedacht hätten, nämlich Reichtum, Ehre, Erfolg und so weiter. Das hat er auch noch bekommen. Ich weiß nicht so genau, wie das bei dir aussieht, was deine Ausgangsbedingungen fürs Leben gewesen sind, was du für Startbedingungen, für Voraussetzungen hattest. Viele von uns hatten tatsächlich auch gute Voraussetzungen, gute Ausgangsbedingungen für ihr Leben. Eine intakte Familie, Geborgenheit, Zuwendung in der Familie, einen Schulabschluss und eine ordentliche Ausbildung oder ein Studium machen können, christliche Erziehung vielleicht. Vielleicht bist du als Baby schon mit Liedern vom lieben Gott in den Schlaf gewiegt worden, hast vielleicht auf dem Töpfchen schon die biblischen Geschichten erzählt bekommen. Gute Voraussetzungen. Vielleicht hast du schon als junger Mensch, als junges Mädchen, als junger Mann, als Teenager auf irgendeiner Freizeit dein Leben festgemacht, bei Jesus festgemacht. Also viele von uns hatten wahrscheinlich gute Startbedingungen. Und ich möchte jetzt einen Satz, so eine These reinstellen und wir werden das gleich bei Salomo noch ein Stückchen halt nachverfolgen. Positive Startbedingungen für dein Leben sind keine Garantie, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Positive Startbedingungen für dein Leben sind keine Garantie, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Nämlich, trotz optimaler Startbedingungen ist Salomo dann der Mann, der am Ende seiner Königszeit den Abstieg und letztlich den Untergang Israels eingeleitet hat. Das ist kaum vorstellbar. Am Ende seines Lebens ist Salomo gescheitert. Als Mensch, als König, als Diener Gottes, in jeder Hinsicht ist Salomo am Ende seines Lebens gescheitert. Und wir lesen einen Abschnitt, wie es dazu kommen konnte, was dazu geführt hat, dass sein Leben so begonnen hat und ganz anders geendet hat. Und dazu lese ich einen Abschnitt aus dem ersten Buch Könige. Wer eine Bibel hat, kann gerne mit aufschlagen oder das Handy aufschlagen. 1. Könige 11 und ich lese die Verse 1 bis 13. König Salomo hatte außer der ägyptischen Königstochter noch viele andere ausländische Frauen aus den Völkern der Moabiter, Ammoniter, Edomiter, Phönizier und Hethiter. Zwar hatte der Herr den Israeliten verboten, Angehörige dieser Völker zu heiraten. Ihr sollt nichts mit ihnen zu tun haben, hatte er gesagt, sonst werden sie euch dazu verführen, auch ihre Götter zu verehren. Aber Salomo liebte diese Ausländerinnen. Insgesamt hatte er, Achtung, haltet euch fest am Stuhl, insgesamt hatte er 700 Ehefrauen und 300 Nebenfrauen. Boah. Ich kann nur den Kopf schütteln. Ich wäre hoffnungslos überfordert. Also, sie hatten großen, wieder zurück zum Text, sie hatten großen Einfluss auf ihn. Als er älter wurde, brachten sie ihn dazu, andere Götter zu verehren. Er hielt nicht mehr mit ungeteilten Herzen zum Herrn, seinem Gott, wie sein Vater David es getan hatte. Er verehrte Astarte, das war die Göttin der Phönizier, und Milkom, den Götzen der Ammoniter. Und so tat er, was dem Herrn missfiel, und er hielt sich nicht mehr ausschließlich an den Herrn, so wie sein Vater David. Damals baute Salomo auf dem Berg östlich von Jerusalem eine Opferstätte für Chemosh, den Götzen der Moabiter, und für Milkom, den Götzen der Ammoniter. Alle seine ausländischen Frauen bekamen Opferstätten, an denen sie ihren Göttern Weihrauchopfer darbringen und Opfermale abhalten konnten. Und obwohl der Herr, obwohl Gott Salomo zweimal erschienen war und ihm verboten hatte, fremde Götter zu verehren, hatte Salomo nicht darauf gehört und sich vom Herrn abgewandt. Deshalb wurde der Herr sehr zornig auf Salomo und er sagte zu ihm: Du hast meinen Bund gebrochen und meine Weisungen nicht befolgt. Darum werde ich dir die königliche Macht wegnehmen und sie einem deiner Untergebenen anvertrauen. Du hast es nur deinem Vater David zu verdanken, wenn ich es nicht schon zu deinen Lebzeiten tue, sondern erst, wenn dein Sohn die Regierung übernimmt. Doch auch ihm will ich die Herrschaft nicht ganz wegnehmen. Einen einzigen von den 12 Stämmen will ich ihm lassen, weil ich es meinem Diener David versprochen und weil ich Jerusalem erwählt habe. Eine echt tragische Geschichte, zu der wir vielleicht nicht automatisch so richtig Zugang haben, weil also solche Haremsdimensionen und so, das ist uns fremd. Gott sei Dank ist uns das fremd. Das Problem waren diese ausländischen Frauen oder besser gesagt Salomo und seine Beziehungen zu diesen Frauen waren das Problem. Beziehungen, die Gott nicht wollte. Und zwar aus guten Gründen. Diese Frauen, die David sich geholt hat, gekauft hat, wie auch immer er zu denen dazu kam, die haben nicht den Gott Israels verehrt, sondern sie haben ihre eigenen Götter und Götzen angebetet. Und Gott wusste, wer sich mit ihnen liiert, der wird früher oder später sich auch auf ihre Götter einlassen. Und im Kontrast dazu war das erklärte Ziel, das Gott mit Israel und folglich auch mit dem Salomo hatte, war, das kann man nachlesen, 1. Könige 8, Vers 60, Vers 43, das erklärte Ziel von Gott war, mit seinem Volk Israel, damit alle Völker erkennen, dass der Herr Gott ist und sonst keiner. Das war das Ziel, was Gott hatte. Und das geht natürlich nicht, wenn man sich mit diesen Völkern irgendwie vermischt und ihre Götter und ihre Götzen akzeptiert. 3 Gedanken zu dem, was Salomo getan hat. Ein erster Gedanke. Salomo hat ganz bewusst getan, was Gott verboten hatte. Also er ist da nicht irgendwie reingeschlittert. So. Gott hat ihn, das haben wir gelesen, Gott hat ihn persönlich mehrere Male gewarnt. Er hat ihm gesagt, hey, lass das, hör auf damit. Und Salomo hat die Warnungen nicht beachtet. Er hat, kann man sagen, wider besseres Wissen gehandelt. Er hat bewusst getan, was Gott verboten hatte. Ein zweiter Gedanke, Salomo hat sich an diesen Ungehorsam gewöhnt. Er hat sich dran gewöhnt, so zu leben. Es ist sein Lebensstil geworden. Und es hat ihn in Abhängigkeit geführt. Es heißt in einem Vers, er hing an diesen Frauen mit Liebe. Er hing an diesen Frauen. Und es heißt, also in einer anderen Übersetzung, als ich jetzt gelesen habe, heißt es, diese Frauen, sie neigten sein Herz anderen Göttern zu. Ja? Wir kennen das Wort Zuneigung. Ja? Zuneigung heißt, zu jemandem hingeneigt zu werden. Und hier heißt es, das ist passiert, das war die logische Konsequenz, aber die Schuld lag bei Salomo. Also er wird verantwortlich gemacht, nicht die schönen verführerischen Frauen oder so, sondern Salomo wird verantwortlich gemacht. Er hat mit dem Feuer gespielt und er hat sich verbrannt dabei. Seine Beziehung zu Gott bekam Risse und sie fing an zu bröckeln. Und deswegen dann das Dritte, also das Erste war, er hat bewusst getan, was Gott verboten hat. Das Zweite, er hat sich an den Ungehorsam gewöhnt. Und das Dritte, Salomo hat versucht, zweigleisig zu fahren, zweigleisig zu leben. Es war nie sein Wunsch, dass er sich irgendwie radikal und endgültig von seinem Gott, von dem Gott Israels verabschiedet hätte. Das hatte er nie vor. Dazu hat er viel zu viel mit ihm erlebt, als dass er sich hätte endgültig von ihm verabschieden können. Aber es haben sich Dinge verschoben. Und so der eigene Wunsch und der Wille Gottes, das ist langsam und mehr so auseinander gedriftet. Und Salomo ist vergesslich geworden. Er hat vieles vergessen. Er hat vergessen, was sein Vater David ihm so sehr ans Herz gelegt hat. Er hat vergessen, was er selber Gott versprochen hatte. Er hat vergessen, wozu er selbst sein Volk aufgerufen hat und motiviert hat. Nämlich, 1. Könige 8 steht es auch, er hat seinem Volk ans Herz gelegt, euer Herz soll ungeteilt, haben wir wieder das ungeteilte Herz, mit dem Herrn, unserem Gott sein, um in seinen Ordnungen zu leben und seine Gebote zu halten, so wie es am heutigen Tag ist, hat er bei der Tempeleinweihung so gesagt. Das alles hat er vergessen und vernachlässigt. Ich habe ein bisschen was aus der Spielzeugkiste von uns zu Hause mitgebracht. Also unsere Kinder spielen da nicht mehr damit. Die sind erwachsen, die haben zum Teil selber Kinder. Aber meine Frau arbeitet seit längerem als Tagesmutter und deswegen haben wir Spielzeug zu Hause. Und da habe ich ein paar Sachen mitgebracht. Das Erste, nochmal, was der Salomo getan hat. Er hat bewusst getan, was Gott verboten hat. Er hat bewusst Stoppsignale, Schranken ignoriert. Bewusst. Er wusste es. Er hat es wieder besseres Wissen getan. Er hat bewusst getan, was Gott verboten hat. Dann hat er versäumt, rechtzeitig Weichen zu stellen. Ich dachte immer, wir haben so Duplo, wo man das bewegen kann, hin und her. Habe ich nicht gefunden. Deswegen habe ich nur die Holzweichen. Kann man jetzt nicht bewegen, aber ihr versteht's, ne? Er hat versäumt, rechtzeitig die Weichen zu stellen in seinem Leben. Und deswegen hat er sich an den Ungehorsam gewöhnt. Und Salomo hat versucht, zweigleisig zu leben. Versucht, zweigleisig zu leben und das hat ihn zerrissen. Das hat ihn zerrissen, das hat seine Familie zerrissen, das hat am Ende sein Reich zerrissen. Und dann kam die Reichsteilung und dann der Untergang erst vom einen und dann vom anderen Teil des Reiches. Das ist, was Salomo in seinem Leben letztlich ausgelöst hat. Er hat versucht, zweigleisig zu fahren. Diese Zweigleisigkeit, ich glaube, dass das auch heute manchmal das Leben von Christen ist, das Problem von Christen ist. Vielleicht auch dein Problem. Ich hoffe nicht, aber vielleicht doch, dass man so lebt, hey, ja, Gott, aber und noch auch was anderes irgendwie. Du hast vielleicht viel, ich muss einen Schluck Wasser nehmen, du hast vielleicht viel zu viel erlebt, um irgendwie aufzuhören mit Gott. Du weißt viel zu viel über Gott, als dass du einfach mit Gott Schluss machen könntest. Du wolltest nie und willst auch jetzt nicht dein Christsein irgendwie an den Nagel hängen. Aber vielleicht willst du auch nicht eindeutig leben. Willst vielleicht auf dieses oder jenes, wo du weißt, dass es Gott nicht gefällt, trotzdem nicht verzichten. Sagst, Gott muss ja wohl Verständnis haben für meine besonderen Umstände. Gott muss ja wohl Verständnis haben für meine Bedürfnisse. Gott muss doch Verständnis haben für meine Gefühle, für meine Schwachheit und so weiter und so fort. Aber in der Bibel lesen wir, und zwar ist es sowohl im ersten Teil, im Alten Testament, als auch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, ist es unmissverständlich klar, dass, so wie es Jesus dann mal formuliert hat, Matthäus 6, 24, ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Ihr könnt nicht zwei Herren gleichzeitig dienen. Und Jesus sagt nicht, das ist furchtbar schwer, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Das wird dich viel Kraft und viel Zeit kosten, wenn du das versuchst, zwei Herren gleichzeitig zu dienen. Sondern er sagt, du kannst es nicht. Du kannst es nicht, es geht nicht, du schaffst es nicht, du gehst daran kaputt. Du kannst nur entweder Gott dienen oder einem anderen dienen. Und solche Zweigleisigkeit, so zweigleisiges Leben, das ist, denke ich, glaube ich, weiß ich, eine Versuchung, die jedem begegnen kann, vielleicht auch jedem begegnet. Egal, ob jemand schon sehr lange Christ ist, sehr lange schon in einer Beziehung zu Jesus lebt oder ob jemand erst seit kurzem mit Jesus unterwegs ist, das kann jemanden packen, der sich an alles gewöhnt hat und vergesslich geworden ist. Oder es kann auch jemand sein, der die Faszination von Jesus verspürt hat und angefangen hat, mit diesem Jesus zu leben, aber der Dinge aus seinem alten Leben, aus seinem früheren Leben ohne Gott irgendwie festhalten will, nicht loslassen will. Aber von dieser Zweigleisigkeit hat letzten Endes niemand was davon. Niemand hat was von so einem zweigleisigen Leben, wie Salomo es gelebt hat. Gott hat nichts davon. Also wenn du zweigleisig versuchst zu leben, hat Gott nichts davon, weil er kann dich nicht richtig einsetzen. Deine Umwelt hat nichts davon, weil sie sieht in dir irgendwie eine gespaltene Person, eine gespaltene Persönlichkeit. Du wirkst unglaubwürdig, du bestätigst ihre Vorurteile. Also deine Umwelt hat auch nichts davon und du selber hast auch nichts davon. Du bist nicht glücklich dabei, du kannst nicht glücklich dabei sein, weil du zu viel weißt und weil du nicht leben kannst wie einer, der Gott nicht kennt. Deswegen. Und dann ist es, das ist keine Floskel, dann ist es wirklich Gottes Gnade, wenn er uns in die Entscheidung stellt. Wenn er uns in eine Entscheidung hineinführt, wenn er uns vielleicht neu in die Entscheidung stellt, uns auffordert, ganz klar auf eine Seite zu treten. Wir haben mehrfach Berichte im Alten Testament auch, wo Gott das mit seinem Volk gemacht hat, wo er sie herausgefordert hat, gesagt, jetzt müsst ihr euch entscheiden, hopp oder top. Ja? Zum Beispiel Elia, die Geschichte mit Elia, für die Bibel gut kennen hier. Also, Salomo, bewusst getan, was Gott befohlen hat, sich gewöhnt an diesen Lebensstil des Ungehorsams, der versucht, zweigleisig zu leben, der am Ende scheitert. Und Gottes Gnade, die Menschen, die zweigleisig leben, in die Entscheidung stellt. Das war die erste Person, Salomo. Und ich komme zur zweiten Person, zu der zweiten Biografie, die wir auszugsweise auch noch kurz anschauen. Diese zweite Person ist David. Der ist indirekt schon vorgekommen. Wenn es von Salomo heißt, sein Herz war nicht ungeteilt mit dem Herrn, mit seinem Gott, so wie das Herz seines Vaters David. Da ist eine Aussage schon gemacht über David, über seinen Vater. Oder in Vers 6, in dem Text, den wir gelesen haben, hieß es über Salomo, er folgte dem Herrn nicht so treu nach wie sein Vater David. Und positiv formuliert, Davids Herz war ungeteilt mit seinem Gott. Das ist die Schlussfolgerung, die positive Aussage. Und wie war der Start von Davids Leben? Der war ganz anders als der von seinem Sohn. Der David, der hatte keine guten Ausgangsbedingungen. Der hatte richtig, richtig massive, große Anfangsschwierigkeiten. Der hatte zwar eine Berufung von Gott, dass er König werden sollte. Das wusste er. Aber über Jahre hat es überhaupt nicht danach ausgesehen, dass es irgendwie in diese Richtung geht. Jahrelang hat er nichts davon gemerkt, dass Gott ihn zum König machen will. Seine Ausgangsbedingungen waren völlig anders. Also erstmal, so die Familie, aus der er kam, da war er das Nesthäkchen. Er war der Jüngste, er war der Kleine, er war ein einfacher Hirtenjunge, kein Soldat. Seine Brüder, die sind in den Krieg gezogen und er ist bei den Tieren geblieben. Und dann schien so, dass er eher musikalisch und poetisch begabt war, als politisch begabt. So. Und dann, trotzdem hat er später dann Erfolge erzielt. Ich muss manches auslassen, natürlich aus seiner Biografie. Aber er hat später militärische Erfolge erzielt. Und zwar in so einem Ausmaß, dass er für seinen Vater, für den Saul, ein Konkurrent wurde. Dass dem Angst und Bange wurde, als er die Erfolge von, Saul war nicht sein Vater, sorry, jetzt habe ich mich vertan. mit Salomo und David und so, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Der David kam an den Hof von Saul und wurde dann, weil er solche militärischen Erfolge erzielt hat, wurde er zum Konkurrenten. Und Saul, der amtierende König, der ist von Eifersucht gepackt worden. Der ist fast wahnsinnig geworden vor Eifersucht und ist ein Todfeind geworden für den David. Er hat angefangen, ihn zu hassen, bis aufs Äußerste. Er hat ihn verfolgt, jahrelang. Und das hat für den David bedeutet, Flucht, immer wieder Flucht, Vertreibung, Verzweiflung manchmal und vor allem die Ungewissheit, was wird denn aus meiner Berufung? Es hieß mal, ich soll König werden. Und jetzt muss ich sehen, dass der mich nicht an die Wand spießt, der Saul. Und David hat immer wieder harte Schläge erlebt. Er hat immer wieder Verluste gehabt, die ihm schier das Herz gebrochen haben. Das war, als er sich von seinem besten Freund Jonathan trennen musste, weil die ganze Kiste dort im Königshaus zu heiß wurde, musste er seinen besten Freund verlassen. Später musste er den Tod von seinem Freund Jonathan verkraften. Er hat später ein eigenes Kind kurz nach der Geburt verloren. Er hat den Tod seines Sohnes Absalom verkraften müssen. David war ein Mann, ja, der hat Kriege geführt und war ein starker Mann, aber der hat viele Tränen geweint in seinem Leben. Nochmal so der Brückenschlag zu uns oder zu manchen von uns. Vielleicht findet sich jemand hier eher wieder. Vielleicht findet sich jemand eher da drin wieder, sagt, ja, das war in meinem Leben auch so. Ich hatte keine guten Voraussetzungen, ich hatte keine guten Startbedingungen, ich hatte ungünstige Startbedingungen. Vielleicht bist du als Kind aufgewachsen in einer zerbrochenen Familie. Vielleicht hattest du ein soziales Umfeld, was schwierig war. Vielleicht hattest du einen Vater, den du nie zufriedenstellen konntest, der dir nie Anerkennung gegeben hat. Vielleicht hattest du einen Vater, der hart und brutal manchmal war. Vielleicht falsche Freunde. Vielleicht hast du Enttäuschungen erlebt, Schicksalsschläge, Verluste. Vielleicht warst du nicht gewollt und du wusstest es oder hast es gespürt. Vielleicht hast du seelische Verletzungen erlebt oder körperlichen Missbrauch oder was auch immer. Es gibt so viele Dinge, die schwierig sein können. Und wenn das der Fall ist, wenn das deine Situation ist, dann möchte ich dir einen anderen Satz noch gern mitgeben. Ich habe vorhin über Salomo gesagt, positive Ausgangsbedingungen für dein Leben sind keine Garantie, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Aber wenn du negative Voraussetzungen hattest, dann möchte ich dir einen anderen Satz sagen. Negative Startbedingungen in deinem Leben sind kein Hindernis, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Negative Startbedingungen in deinem Leben sind kein Hindernis, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Es gibt so viele, die ihr Leben irgendwie schon mit einer echt schweren Hypothek beginnen, mit negativen Vorzeichen. Was wird aus solchen Menschen? Was kann aus so einem Menschen werden? Was ist aus David geworden? Aus David ist, so wird er später mal bezeichnet, ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Aus David ist ein Mann nach dem Herzen Gottes geworden. Das heißt über ihn, er hat ein Leben mit Gott gelebt, er hatte ein ungeteiltes Herz. Ich will das kurz an 2, 3, 4 Beispielen nur deutlich machen, wie das ausgesehen hat in Davids Leben. Zum Beispiel hat er, als er noch auf der Flucht war vor dem amtierenden König Saul, hat er so gegen alle Einflüsterungen der menschlichen Vernunft, hat er, als sein Todfeind Saul mal schlafend in einer Höhle gelegen hat, und es wäre für ihn die Chance gewesen, diesen Mann jetzt zu beseitigen. Er hätte ihn töten können in dieser Situation. Und es haben ihm sogar Leute zugeflüstert, hey, das ist deine Chance. Gott hat ihn in deine Hand gegeben. Nutze es jetzt. Aber David hat diesen Einflüsterungen nicht auf die gehört, sondern er ist seinem König loyal geblieben und er ist seinem Gott loyal geblieben. Er hatte Ehrfurcht vor Gott und er hat dieser Versuchung widerstanden, dass er so seinem eigenen Vorteil ein bisschen auf die Sprünge hilft. Er hätte jetzt nachhelfen können, dass der Weg frei wird für ihn als König. Er hat sich geweigert, es zu machen. Er hat dieser Versuchung, das umzudeuten irgendwie, was Gott eindeutig verboten hatte. Er ist ungeteilt mit Gott geblieben. Oder ein anderes Beispiel, in einer extremen Krise. Wir alle erleben kleinere oder auch große oder auch fast unverkraftbare Krisen. Und in 1. Samuel 30 in der Stadt Ziklag, da wird mal erzählt, dass David und seine Männer, die in seiner Gefolgschaft waren, sie mussten wieder einen Kampf führen. Und die Frauen, die Kinder und die Alten mussten sie in dieser Stadt dann zurücklassen. Ja? Sie sind halt auch in Kampf gezogen. Und dann sind Feinde, haben währenddessen die Stadt überfallen und haben viele umgebracht, viele entführt, viele von den Frauen und Kindern mitgenommen. Und das heißt dann, als David und seine Männer zurückkamen und als sie das gesehen haben, als sie realisiert haben, was passiert ist, haben sie geweint. Und dort wird eine Formulierung gewählt, sie haben geweint, bis sie keine Tränen mehr hatten. Ich weiß nicht, ob du es kennst, eine Situation, wo du so verzweifelt warst, wo du so geweint hast, bis du irgendwann keine Tränen mehr hattest. Das wird dort gesagt. Und auch in der Situation, also ich sage mal, auch von größtem Leid, hat er sich nicht von Gott wegziehen lassen, sondern er hat in dieser Situation Gott gesucht und seine Hilfe gesucht. Noch ein anderes Beispiel, noch ein anderer Aspekt. In extremer Schuld. Er ist extrem schuldig geworden und doch bei Gott geblieben. Das war, auch das ist vielen von euch wahrscheinlich bekannt, ja, die Geschichte, wo er Ehebruch begangen hat mit einer Frau namens Bathseba und ihren Ehemann hat beseitigen lassen, indem er ihn an die Front, ja, wir wissen alle im Moment aus der Ukraine, was es bedeutet, an der Front zu sein und an der Front zu kämpfen. Dort hat er ihn hinbeordert und wusste, dort wird er ums Leben kommen. Und dann konnte er die Frau heiraten. Und dann kam ein Prophet und hat ihm eine Gleichnisgeschichte erzählt und hat den David auf die Palme gebracht. Und dann hat er ihm sagen können, hey, du bist der Mann, über den du dich in diesem Gleichnis so ärgerst. Du bist der Mann, du hast das gemacht. Und dann hat der David im Psalm 51 geschrieben, gebetet. In Fragen von Entscheidungen, in Entscheidungssituationen heißt immer wieder, ich habe mir 1, 2, 3, 4, 5 Stellen mal nur notiert, wo es heißt, David befragte den Herrn. Er hat Gott gefragt, was willst du, was denkst du, was meinst du, wie sollen wir es machen, was soll ich machen? Immer wieder. Oder wenn er persönlich angegriffen wurde, hat er sich immer wieder, und das hat er ja reichlich erlebt, immer wieder in den Schutz Gottes begeben. Da kann man vieles in den Psalmen auch drüber lesen, wo er, wenn er angegriffen wurde, wo er bei Gott Schutz und Zuflucht sucht und das beschreibt in dem Psalmen. Das einfach mal nur so als Beispiel, was es bedeutet hat, dass David seinem Gott treu war und dass er ihm nachgefolgt ist und sein Herz ungeteilt bei Gott war. Ich fasse zusammen und sage ein paar Schlussgedanken. Entscheidend ist mein Leben heute, mein Leben heute mit Jesus. Das ist das, was entscheidend ist. Nicht die Vergangenheit ist entscheidend, nicht da, wo ich herkomme. Wenn die Vergangenheit positiv war, dann ist es keine Garantie, dass es gut weitergeht. Wenn die Vergangenheit negativ war, Schuld wird von Gott entkräftet, kann von Gott getilgt werden. Hypotheken können von Gott verwandelt werden in Segen. Sodass David sagen konnte, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist was, das wird gern den Kindern erzählt und gesagt, so, ja. Man erinnert vielleicht so an die Stabhochspringer. Aber das ist nicht was, was einfach nur für einen Kindergottesdienst eine tolle Geschichte ist, sondern David wusste das zutiefst und hat es sein Leben lang erlebt. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen, kann ich Hindernisse überwinden. Und noch ein Satz, auch ein Gedanke, eine negative Vergangenheit, die kann und soll und darf für uns, für dich oder für mich, nicht als Entschuldigung dienen, dass es heute nicht läuft, dass es heute nicht klappt. Ich erlebe das immer wieder, dass Leute ihre Vergangenheit bemühen und immer andere verantwortlich machen, immer wissen, wer alles schuld ist, dass es mir heute schlecht geht und so weiter. Natürlich hat Vergangenheit eine Bedeutung und auch einen Einfluss, aber wenn es so ist, du musst heute, selbst heute für dein Leben Verantwortung übernehmen. Und deswegen, entscheidend ist mein Leben heute und ist mein Leben heute mit Jesus, dass ich heute ungeteilt mit Jesus lebe. Und das bedeutet nicht, perfekt zu sein, ja, um das auch nochmal ausdrücklich zu sagen. Das bedeutet nicht, ein perfektes Leben zu leben. Das war David ja auch nicht, das hat er ja auch nicht gelebt. Er hat sogar massiv Fehltritte gemacht, massiv gesündigt. Aber Gott ist ein Gott der Gnade, ein Gott der Vergebung, ein Gott der neuen Chance, ein Gott des Neuanfangs. Und Gott hat dem David Buße, dieser alte Begriff bedeutet ja Umkehr, eine Wende geschenkt. Nochmal diese zwei Sätze. Ich wiederhole sie einfach ein paar Mal, damit du sie vielleicht hoffentlich merken und mitnehmen kannst. Positive Startbedingungen für dein Leben sind schön, aber sie sind keine Garantie, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Das sehen wir bei Salomo. Negative Startbedingungen in deinem Leben sind allerdings auch kein Hindernis, dass dein Leben zu einem guten Ziel kommt. Im Neuen Testament, Apostelgeschichte 11, als der Barnabas in eine neu entstandene Gemeinde kommt, wo es so vielleicht noch ein bisschen chaotisch zuging und so, dort hat er die Leute dazu ermutigt, dass sie mit Herzensentschluss bei dem Herrn bleiben. Verharren heißt dort, ausharren. Dass sie mit Herzensentschluss, also mit einer Herzensentscheidung bei Gott bleiben. Also keine Halbherzigkeit, nicht das Herz anderen Dingen oder anderen Götzen oder Göttern zuneigen lassen, sondern die ganze Zuneigung auf Gott ausgerichtet lassen, ein ungeteiltes Herz. Und zu allerletzt möchte ich uns nochmal bewusst machen, oder wollen wir nochmal einen Blick auf Gottes Herz werfen. Wir haben über das Herz von Salomo und von David und über unser Herz und so nachgedacht. Aber lass uns am Schluss einfach noch einen Blick werfen drauf, wie Gottes Herz ist. Gottes Herz ist ungeteilt. Sein Herz ist ein ungeteiltes Herz. Er ist ungeteilt oder uneingeschränkt für uns. Seine ganze Liebe gilt uns. Ungeteilt. Und zwar jedem Einzelnen. Als wir unser erstes Kind hatten, habe ich mir immer gedacht, und ich habe das so wahnsinnig geliebt, unser erstes, also immer noch. Und ich habe dann gedacht, wie wir unser zweites Kind erwartet haben, später kam noch ein drittes, ich habe mir gedacht, boah, wie wird das nur? Ich muss ja dann meine Liebe irgendwie aufteilen. So, meine ganze Liebe war für den Simon, ne? Und dachte ich, wie wird das mit mehreren Kindern? Muss ich meine Liebe halbieren, dritteln? So, wird ja immer weniger dann, das ist ja doof. Aber ich konnte mir das echt nicht vorstellen. Aber ich habe dann erlebt, doch, das geht. Ich kann jedem Kind meine ganze Liebe, mein ganzes Herz, meine ganze Zuneigung geben. Ich muss es nicht halbieren oder dritteln oder vierteln oder sonst was. Das geht. Und es geht erst recht bei Gott, dass seine ganze Liebe für dich da ist, dass seine ganze Liebe dir gilt. Und das hat er gezeigt und das hat er bewiesen durch Jesus. Dadurch, dass Jesus für dich gekommen ist, für dich Mensch geworden ist, für dich und für deine Schuld und das alles, was trennt von Gott, am Kreuz gestorben ist, für dich den Tod überwunden hat und besiegt hat und alles, um dich in die Gemeinschaft mit Gott zu führen oder zurückzuführen. Wenn Gott halbherzig wäre, hätte er nicht Jesus gegeben. Aber weil Gottes Herz ungeteilt für dich ist, deshalb soll dein Herz und mein Herz natürlich genauso ungeteilt für diesen Gott, ungeteilt für Jesus sein und schlagen. Weil Gottes Herz ungeteilt für dich ist, deshalb soll dein Herz ungeteilt für Jesus sein. Also, ich habe euch versprochen, zwei Männer, zwei Biografien auszugsweise. Der Unterschied zwischen David und seinem Sohn Salomo ist folgender. Salomo ist an seinem Versuch, zweigleisig zu leben, gescheitert. Es hat ihn zerstört als Mensch. Es hat seine Familie zerrissen. Es hat sein Reich zerrissen. Er ist daran gescheitert. David, das ist David, der hat Spur gehalten in seinem Leben. Der hat nicht zweigleisig gelebt. Der hat die Spur gehalten. Sein Leben ist zwar ein paar Mal entgleist, massiv entgleist. Wir sprechen von Entgleisungen, wenn Menschen Mist bauen. Aber er hat sich von Gott wieder auf diesen Weg setzen lassen. Er hat sich von Gott wieder auf diese Schiene mit ihm setzen lassen. Das ist der große Unterschied zu dem Versuch, zweigleisig zu leben. Vielleicht nehmt ihr dieses Bild mit. Ungeteilt leben, kompromisslos, eindeutig, einseitig zu leben, und zwar aus der Gnade Gottes. Aus der Gnade Gottes. Und deswegen mein Wunsch, mein Gebet für dich, meine Bitte an dich, sei ein Mann nach dem Herzen Gottes, sei eine Frau nach dem Herzen Gottes. Amen.